Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Bei mir im Studio sind Janine Wissler, bis vor einem knappen Jahr Co-Vorsitzende der Linken, jetzt im Bundestag stellvertretende Vorsitzende der linken Bundestagsfraktion. Steffen Bilger, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Christine Dankbar ist Ressortleiterin Politik bei der Frankfurter Rundschau. Und Max Herter leitet das Hauptstadtbüro der Wirtschaftswoche. Herr Bilger, die Union will ja mit einer Agenda 2030 in Anlehnung an die legendäre Agenda 2010 von Gerhard Schröder mit härteren Regeln beim Bürgergeld zum Beispiel aufwarten. Das erfreut Politikerinnen und Politiker der SPD, ihres Koalitionspartners, weniger. Scheitert da Schwarz-Rot schon an der ersten Reform?
Nein, wir haben ja im Koalitionsvertrag gute Vereinbarungen getroffen, die es jetzt umzusetzen gilt, auch fürs Bürgergeld. Also wir wollen den Namen Bürgergeld abschaffen, eine neue Grundsicherung draus machen. Wir wollen auch Einsparungen erzielen, auch das steht im Koalitionsvertrag. Es geht um mehr Sanktionsmöglichkeiten, es geht darum, die Menschen besser in Arbeit zu bringen. Eine Änderung bei den ukrainischen Flüchtlingen, die neu zu uns kommen, ist vereinbart. Also wir haben viel umzusetzen, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und das wollen wir anpacken. Wir haben auch viel Gemeinsamkeit mit der SPD, weil es ja vor allem darum geht, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Wir haben hohe Arbeitslosigkeit, wir haben aber auch viele offene Stellen und wir brauchen mehr Anreize zum Arbeiten. Und ich glaube, das wird dann auch vielen gerecht, die zurzeit Bürgergeld beziehen. Also da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten in der Koalition.
Das werden wir, wie es mit den Gemeinsamkeiten da aussieht, in der Sendung noch genauer untersuchen. Frau Wissler, Sie fordern ja zum Beispiel höhere Steuern für Reiche, um die Haushaltslücke zu schließen. Die SPD zieht da nicht so richtig mit, von der Union mal ganz zu schweigen. Reichensteuer, wird das ein linker Wunschtraum bleiben?
Es war ja mal Realität in diesem Land. Das Problem ist natürlich, die SPD schreibt es immer in ihr Wahlprogramm und dann wird es aber meistens nicht mal in die Koalitionsverhandlungen eingebracht. Ich finde, es ist unmöglich, dass wir die ganze Zeit darüber diskutieren, wie wir denen was wegnehmen, die sowieso schon ganz wenig haben, statt mal darüber zu diskutieren, wie wir die angemessen besteuern, wo sich das Geld wirklich stapelt. Und ich möchte nicht die ganze Zeit über Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher reden, die teilweise sich wirklich so einschränken müssen, dass das Geld überhaupt nicht reicht für Verpflegung, für Bildung. Ich möchte über die 237 Milliardärsfamilien in diesem Land gerne mal sprechen und was die vielleicht stärker beitragen können zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben.
Wir berücksichtigen hier alle Wünsche der Gäste. Wir reden vor allem über das Geld und das gilt sowohl für die Reichensteuer wie auch fürs Bürgergeld. Frau Dankbar, seit Jahren beobachten Sie ja die Reformdebatten in der Politik, die immer wieder von neuem ansetzt, meistens immer nach Regierungswechseln. Jetzt steht mal gerade eben wieder das Bürgergeld im Fokus. Jetzt gibt es eine ganz neue Umfrage, dass 86% der Menschen sagen, jawohl, das Bürgergeld müsste viel schärfer sanktioniert werden, vor allen Dingen auch besser kontrolliert werden. Muss die Politik da auch dem Volk mehr aufs Maul schauen? Denn da herrscht doch offenbar bei vielen Menschen ein anderes Gerechtigkeitsempfinden als in der politischen Klasse.
Naja, also ehrlich gesagt, was das Bürgergeld betrifft, schärfere Kontrollen. Wenn man das lang genug als Thema vor sich herschiebt, dann ist es natürlich klar, dass es irgendwann auch mal als Thema gesehen wird. Und was die Bürgergelddebatte betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich erstaunlich schon, wie das aus dem Ruder gelaufen ist. Es war ja direkt nach der Sommerpause noch, da hat uns jeder Unionspolitiker versichert, man würde damit 30 Milliarden einsparen. Dann war man noch bei einer guten zweistelligen Summe. Dann hieß es, naja, so 9 Milliarden und jetzt ist man schon froh, wenn es 5 Milliarden sind. Und der Aufwand für 5 Milliarden Euro, die man einsparen möchte, also ich sage jetzt nicht, dass es nicht an allen möglichen Enden womöglich noch Dinge einzusparen gibt, aber dass man sich auf das Kleinste fokussiert, das hat, glaube ich, andere Gründe als die Tatsache, dass man da besonders effektiv Geld sparen will.
Vielleicht geht es ja dabei in der Tat auch gar nicht ums Geld sparen beim Bürgergeld. Der Bundeskanzler hat ja von einem Herbst der Reform gesprochen. Wir erwähnen jetzt vielleicht zum letzten Mal diesen Begriff, der so abgegriffen. Wenn Sie auf die schwarz-rote Koalition blicken, vor allen Dingen auf Ihr etwas bescheidenes Zwischenresultat, wie viel Reformkraft trauen Sie ihr tatsächlich zu?
durchaus schon noch ein bisschen, wobei die Große Koalition bisher tatsächlich sehr viel Talent bewiesen hat, das schon erreichte. Und das war ja mit Investitionsbooster und Körperschaftssteuersenkung schon ein bisschen, also großes Talent besitzt, das erreichte, immer relativ schnell mit dem Allerwertesten wieder einzureißen. Und weil es ja eben am Ende viel mit Psychologie und mit Stimmung zu tun hat, war sie sehr gut darin, diese Stimmung, die sie erzeugen, wir selber wieder kaputt zu machen. Ich würde auch sagen, jetzt diese Bullshit-Debatte ums Bürgergeld finde ich jetzt auch etwas eigenartig, muss ich sagen. Und Friedrich Merz weckt halt auch in diesem Herbst der Reform, er weckt halt Erwartungen, sehr hohe Erwartungen, schon im Wahlkampf, und er tut es jetzt weiterhin, die er höchstwahrscheinlich nicht wird halten können. Und das wird dann am Ende, man muss, glaube ich, diese Große Koalition wäre gut beraten, kleine Schritte, kontinuierliche Schritte zu gehen. Wenn sie die alle geht, die sie sich vorgenommen hat, glaube ich, kommt sie relativ weit. Aber zurzeit, glaube ich, ist sie rhetorisch an vielen Stellen nicht gut beraten.
Ja, wer in der Schule im Kopfrechnen gut war, hat es in der heutigen Sendung leichter. Herr Bilger, es kommt ja aus Ihrer Fraktion diese Diskussion über das Bürgergeld. Der Bundeskanzler hat gesagt, 5 Milliarden solle man einsparen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die Zahlen sind ja ein bisschen volatil, müsste man das Bürgergeld um 100 Euro kürzen im Monat, um auf diese Summe zu kommen. Ohne jetzt dem vorzugreifen, sehr viel weiter als in die badische Stadt Karlsruhe, wo ja das Bundesverfassungsgericht residiert, werden Sie mit der Forderung kaum kommen.
Also erstmal sind 5 Milliarden ja keine Kleinigkeit. Da geht es um richtig viel Geld, auch wenn man die Gesamtdimension des Haushaltes sieht. Wir sind mittlerweile bei Kosten von etwa 50 Milliarden Euro fürs Bürgergeld. Etwa jeder 10. Euro aus dem Bundeshaushalt, der fürs Bürgergeld ausgegeben wird. Und das ist zu viel. Und das ist ja auch die Rückmeldung, die wir bekommen von vielen Bürgern. Sie haben die Umfrage zitiert, dass alle, dass sehr viele, fast alle doch sehen, dass es da wirklich einen grundlegenden Reformbedarf gibt. Wir haben vor allem das Ziel, dass wir mehr Menschen in Arbeit bringen. Also man geht davon aus, dass etwa 1,7 Millionen der Bürgergeldempfänger arbeiten könnten, es aus unterschiedlichen Gründen nicht tun. Wenn wir nur 100.000 von diesen zusätzlich in Arbeit bringen, dann ist es nicht nur gut für diese Menschen und für die Wirtschaft, sondern der Staat spart je nach Rechnung 1, 2, manche sagen sogar mehr Milliarden Euro.
Die Arbeitslosigkeit. Das geht ja,
ja, aber wir haben ja immer noch so viele offene Stellen. Also wenn ich unterwegs bin, Gastronomie, Reinigungskräfte, es gibt so viele offene Stellen, wo es ein Potenzial gibt für die Menschen, für viele Menschen, die jetzt im Bürgergeldbezug sind, dort Arbeit zu finden. Und das darf man auch nicht vergessen, denn wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, ich finde, das sollte eigentlich auch das Ziel sein, dass jeder, der arbeiten kann, auch die Möglichkeit hat, dass er sich selbst etwas aufbauen kann. Also auch darum geht's. Und deswegen müssen wir gar nicht so die Diskussion um hier eine Kürzung, da eine Kürzung führen. Wir haben auch solche Schritte vereinbart, zum Beispiel durch die Änderung beim Bürgergeldbezug für neu ankommende ukrainische Flüchtlinge. Aber vor allem geht es uns um die Sanktionsmöglichkeiten, auch mehr Druck auszuüben. Also auch durchaus das Fordern, aber auch das Fördern bei der Arbeitsvermittlung. Und vor allem muss es darum gehen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen bei den immer noch sehr vielen offenen Stellen.
Jetzt war ja gerade der
Ziel auch beachtliche Einsparung.
An die Union, hier wird ein Popanz aufgebaut. Andererseits sehen wir ja an den Umfragen, dass es die Leute eben doch beschäftigt. Und möglicherweise gar nicht, dass es ums Geld geht, sondern um, ich habe es gerade schon mal gesagt, um Gerechtigkeitsempfinden. Wie geht man dann mit so einer Situation um?
Naja, das kommt ja nicht von irgendwoher, sondern wir haben seit Monaten eine völlig absurde Debatte über sogenannte Totalverweigerer, über Sanktionen, die man verschärfen müsste. Wenn man sich jetzt mal die Fakten anschaut und sich die Sanktionen anschaut, dann reden wir über einen minimalen Anteil der Bürgergeldbeziehenden, wo überhaupt Sanktionen verhängt werden.
Weil ja, aber wenn es ja viel zu wenig Möglichkeiten gibt. Also unterhalten Sie sich mal mit Menschen, die in den Jobcentern arbeiten, da werden Sie was ganz anderes hören. Also die warten darauf, dass die Politik endlich reagiert auf diese Hilferufe von
in
denen,
Arbeit sind,
Tag
liegt doch nicht
arbeiten.
Daran, dass das Bürgergeld einen Anreiz schafft, nicht zu arbeiten. Aber ich sage Ihnen mal, wissen Sie, was Sie angehen sollten? Ich meine, dass von den Bürgergeldbeziehern, die ist ja nicht so, dass sie alle nicht arbeiten, über 800.000 Menschen im Bürgergeldbezug arbeiten. Aber sie verdienen zu wenig und deshalb muss der Staat diese niedrigen Löhne durch Bürgergeld aufstocken. Das ist ein riesiges Problem. Das liegt zum Teil auch an Teilzeit, aber wir haben auch Vollzeitbeschäftigte, die aufstocken müssen. Warum hauen Sie, also da muss man doch etwas tun. Tarifverträge stärken, Mindestlohn rauf. Das kann doch nicht sein, dass die Allgemeinheit Niedriglöhne subventioniert. Und wenn wir uns anschauen, wer ist im Bürgergeldbezug, dann reden wir natürlich auch über die Kinder und Jugendlichen im Bürgergeldbezug. Also wenn wir wirklich die Zahlen uns mal anschauen, dann ist die Debatte völlig verquer. Und eins noch zu der Frage Gerechtigkeit. Es hat doch kein Beschäftigter was davon, wenn jemand anders weniger Bürgergeld bekommt. Im Gegenteil. Warum sollte denn ein Arbeitgeber jemanden zu guten Bedingungen, zu Tariflöhnen einstellen, wenn er die Möglichkeit hat, jemand, der erwerbslos ist, zu schlechtesten Bedingungen zu bekommen, weil der ja jeden Job annehmen muss. Also damit will ich sagen, dass das, was Sie als Debatte über Bürgergeld führen, ist natürlich auch eine Debatte über die Beschäftigten. Und das ist natürlich ein Druck, der aufgebaut wird auf die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten. Und deshalb finde ich, diese Zahlen besorgniserregend. Aber genau das ist doch das Problem, dass den Leuten erklärt wird, der Bürgergeldbezieher nimmt euch irgendwas weg. Es sind doch nicht die Bürgergeldbezieher, die hier jetzt das soziale Ungleichgewicht schaffen, sondern die Reichtumsverhältnisse in diesem Land.
Also was Sie nicht verstehen, ist, dass das Geld, das man im Sozialstaat verteilen kann, ja erstmal erwirtschaftet werden muss. Und da sind wir eben schon beim Gerechtigkeitsthema, weil es nicht fair ist, für diejenigen, die hart arbeiten, die vielleicht auch wenig Geld dann damit verdienen, zuzuschauen, wie andere, die nicht arbeiten wollen, obwohl sie es könnten, über den Sozialstaat finanziert
werden. Aber das Problem ist, dass Sie diese Leute immer entdecken, wenn es ums Bürgergeld geht. Wo ist denn Ihre, warum haben wir denn keinen höheren Mindestlohn beispielsweise? Wenn es Ihnen um die hart arbeitenden Menschen geht, die zu wenig verdienen, dann tun Sie doch was für die. Aber die haben doch nichts davon, wenn Sie den anderen was wegnehmen.
Natürlich machen wir was, auch für diese Menschen. Wir wollen ja, ja, natürlich.
Dann würde ich aber gerne jetzt dann anschließen. Es ist ja zweimal das Stichwort Mindestlohn gefallen. Wird da beim Bürgergeld das Pferd am Schwanz aufgezäumt? Jeder fünfte Bürgergeldbezieher ist ja in Arbeit, der sogenannte Aufstocker, weil er einfach zu wenig verdient. Das ist die Frage, ob der Mindestlohn weiter erhöht werden muss für das Lohnabstandsgebot zwischen denen, die arbeiten und nicht arbeiten, aber eben auch, damit es nicht so viele Aufstocker gibt.
Naja, ich meine, das ist ja immer eine ganz einfache Zahl. Entweder man senkt das Bürgergeld und ist dann in der badischen Stadt, die Sie erwähnt haben, oder, weil das ist ja auch alles schon ausgeurteilt, muss man ja ehrlich sagen, nur deswegen wurde es ja auch erhöht und deswegen sind die, es war ja gezwungenermaßen, dass die Sozialausgaben, ein Teil davon, so zustande kam, weil das ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil ist, oder aber man erhöht den Mindestlohn und macht den Abstand größer, völlig klar. Ich finde auch, dass die Union das so ein bisschen sehr geschickt macht, also, naja, geschickt nicht, weil mittlerweile haben es die meisten ja auch schon eigentlich begriffen, aber dass sie doch versucht, die Geringverdiener gegen die noch weniger haben auszuspielen. Genau. Und das finde ich ehrlich gesagt vom christlich-sozialen Anspruch nicht so besonders in Ordnung.
Also muss ich schon sehr deutlich widersprechen.
Ja, naja, also. Aber ich meine, wenn Sie sagen, das muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Wenn Sie beim Bürgergeld sind, dann müssen Sie dann auch mal ehrlich sein, warum denn die Erhöhung so ist. Es ist ja nicht so, dass sich viele gedacht haben, nö, Mindestlohn möchte ich nicht haben, ich lege mich mal auf die faule Haut, sondern es ist natürlich in der Tat so, dass viele ukrainische Flüchtlinge hier im Bürgergeld sind. Die wollen sie jetzt ins Asylbewerberleistungsgesetz bringen. Es wird ein Nullsummenspiel werden, aber das können wir ja dann noch mal besprechen, wenn es in der Tat so ist. Aber Tatsache ist natürlich, dass hier sehr viele Frauen mit Kindern gekommen sind. Die haben eine Betreuungssituation, die können gar nicht Vollzeit arbeiten, würden die aber gerne machen, haben die im Heimatland in der Regel meistens sogar schon gemacht. Da muss man eben gucken, dass man, wenn sie sagen, Leute in Arbeit bringen, das ist schon klar. Es gibt auch Zahlen, dass hier weniger Ukrainerinnen arbeiten als vielleicht in anderen Ländern. Aber dann kann man natürlich auch mal wieder ehrlich sein und sagen, dann müssen Sie denen sagen, ja, bei uns, wir haben irgendwie die faulen Ukrainerinnen und Ukrainer abbekommen oder bei uns sind einfach die Ansprüche und die Bürokratie zu hoch. Ich hätte ja auch schon mal ein paar Fragen ans Jobcenter. Wenn wir so viele offene Stellen haben und so viele Arbeitslose, vielleicht brauchen die Jobcenter einfach ein bisschen mehr Hilfe, dass sie effektiver arbeiten.
Herr Herder, ganz kurz Sie,
und dann kommen Sie ja wieder. Wie schnell sich diese Debatte erhitzt, immer und immer wieder, was eigentlich schade ist, weil ich glaube, das eine ist, dieser Sozialstaat lebt logischerweise auch eben von der Solidarität derer, die für ihn aufkommen. So, und ich glaube, ein Teil der Zahlen, die Sie vorhin vorgelesen haben, sind auch von der Politik selber induziert. Insofern hat sie ein bisschen selber ein Teilsprung. Aber gewisse Gerechtigkeitsprobleme, ich glaube zum Beispiel der Regelsatz, wie gesagt, man kann ihn nicht beliebig kürzen, Stichwort Menschenwürde, das Thema kann man wirklich ad acta legen. Aber ich glaube zum Beispiel bei dem Thema Übernahme der Miete, glaube ich, haben sehr viele Menschen ein Störgefühl. So, das ist nicht leicht zu lösen, aber wenn man eben dann sieht, wenn eine vier- oder fünfköpfige Familie mit Regelsatz und dann wird eine Miete übernommen, dann ist man...
Ja, aber nur fürs erste Jahr, für die Karenzzeit.
Naja, danach auch immer noch vielleicht nicht vollumfänglich. Ja. Aber da kommen natürlich schnell Bescheide zusammen mit einer nicht ganz kleinen vierstelligen Eurosumme, wo sich eben Familien häufig fragen, oh, wenn ich das aus meinem irgendwie Netto erstmal verdienen muss, muss ich mich ganz schön lang machen oder ich komme gar nicht.
Aber das Geld für die Miete bekommen ja nicht die Bürgergeldbeziehenden, sondern die Vermieter.
Ja, aber bezahlt werden muss es trotzdem.
Ja, aber da muss man was gegen die hohen Mieten tun.
Wollte ich gerade sagen, warum wird denn da nicht der Wohnungsbau?
Das ist ja wirklich ein bisschen artbillig, wenn Sie jetzt sagen, wir haben ein Problem bei den Mietzahlungen, die ja auch aus dem Bundeshaushalt finanziert werden müssen. Und die Antwort darauf ist dann, wir müssen jetzt mal an die Miete ran, die die Vermieter bekommen, wo wir jetzt seit Jahren sehen, aber wie diese ganzen Ansätze, Mietpreisbremse und so weiter, eben nicht funktionieren.
Das also die doch. Ja, gut, also, wenn Sie jetzt der Meinung sind, wir haben kein Problem mit hohen Mieten, also die Meinung dürfen Sie ziemlich exklusiv
haben in Deutschland. Die Sozialleistungsquote, also der Anteil dessen, was wir alle, was wir insgesamt an Wohlstand erwirtschaften, für Soziales, für den Sozialstaat ausgeben, ist so hoch wie noch nie zuvor. Bei über 31%.
Das ist einfach nicht richtig.
Das heißt, also sozialer Kahlschlag hat es in den letzten 10, 20 Jahren in diesem Land nicht gegeben. Punkt.
Also 1,3 Billionen Euro, das sind die, wenn man alle Sozialleistungen zusammenzählt. Ich würde gerne noch mal, das Thema, weil jetzt hier die Miethöhe ins Spiel gebracht worden ist. Es wäre ja eine Möglichkeit, den Mindestlohn zu erhöhen, um Leute aus dem Bürgergeld rauszubringen. Wenn man sich mal die Lebenshaltungskosten ansieht, da hat er in Deutschland, natürlich vor allen Dingen in den städtischen Ballungsgebieten, hohe Lebensmittelpreise inzwischen. Ist das noch gerechtfertigt, einen Mindestlohn von knapp 15 Euro anzubieten gesetzlich, oder muss der nicht noch weiter und möglicherweise auch sogar noch sehr viel mehr erhöht werden?
Na gut, ist ja gerade eine Entscheidung gefallen, ihn zu erhöhen, und wir landen dann ja, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr bei etwas unter 15 Euro, und diese Entscheidung ist mit den Gewerkschaften gefallen. So, weil die, glaube ich, auch einen relativ realistischen Blick darauf haben, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn wir auf den Sozialstaat insgesamt gucken, auf diese berühmten 1,3 Billionen, dann würde ich sagen, ist tatsächlich das Bürgergeld, an dem wir jetzt irgendwie viel hitzig diskutieren, ist tatsächlich ein eher kleineres Problem. Man kann darüber diskutieren, ob das eben 10% des Haushalts sein müssen. Kann man immer. Also das muss in einer Demokratie immer möglich sein. Ich glaube aber, dass der Sozialstaat im weiteren Sinne, also Sozialabgaben zum Beispiel, dass da der viel größere Reformbedarf besteht. Und dass viele Leute sich mittlerweile fragen, auch wenn sie nur Normalverdiener sind, warum sie 30%, 35%, 40% ihres Bruttoeinkommens für Steuern und Abgaben
brauchen sollen. Also wir machen da jetzt das Bürgergeld auch gleich ein Härchen dran, weil in der Tat gibt es ja auch noch mehr Themen. Aber Herr Bilger, Sie haben es ja mit einem Koalitionspartner zu tun, der ja das Bürgergeld eingeführt hat. Da hat die Union aber dann am Ende mitgestimmt für den Seelenbalsam. Da waren ja Jahrzehnte schwere Identitätsprobleme der SPD nach der Agenda 2010 von Gerhard Schröder zu verzeichnen. Der Vorgängerpartei von Ihnen und der Linken hat das ja außerordentlich genützt damals. Kriegen Sie die SPD dahin, dass sie sich an das Bürgergeld wirklich, also für die SPD ja identitätsstiftend, ranwagt?
Ja, wir stellen immer wieder fest, wenn wir dann mal zusammensetzen mit den SPD-Kollegen, wie zum Beispiel kürzlich bei unserer gemeinsamen Klausurtagung in Würzburg. Es gibt einfach sehr viel gemeinsame Überzeugungen. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Auffassungen. Wir sind sehr unterschiedliche Parteien, die sie jetzt zusammengefunden haben. Aber es gibt doch auch viel gemeinsame Überzeugungen. Und dazu gehört ganz klar ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, zu unserem Sozialstaat. Also dafür stehen wir als CDU. Nur müssen wir halt da rangehen, wo es offensichtlich Missstände gibt. Und da sind wir uns dann auch einig mit der SPD, denn Missbrauch des Bürgergeldsystems will auch bei der SPD niemand. An Reformbedürftigkeit sieht auch die SPD so. Und so haben wir ja auch die Vereinbarung im Koalitionsvertrag erzielt, wo explizit drinsteht, wir wollen auch Einsparungen erzielen beim Bürgergeld und eben die vorhin von mir genannten konkreten Punkte. Was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, das muss jetzt schnell umgesetzt werden. Und über alles Weitere müssen wir aber weiter im Gespräch bleiben. Dafür haben wir auch Kommissionen eingesetzt, die sich dann auch im kommenden Jahr oder zum Teil schon in diesem Jahr mit den Themen beschäftigen sollen. Und da sind wir absolut offen auch für weitergehende Reformen.
Zur Kommissionitis kommen wir auch gleich noch in einem anderen Zusammenhang. Jetzt tun wir der Frau Wissler mal einen Gefallen und reden kurz über die Reichensteuer. Sie wollen, wenn ich das richtig jetzt gelesen habe, ab 1 Million Euro 1% Vermögensteuer erheben. Bei Milliardenvermögen sind es 12%. Wenn ich das jetzt richtig rechne, wäre ich auch lieber Milliardär, denn dann zahle ich ja prozentual viel weniger an Steuern, beziehungsweise in absoluten Beiträgen, was Sie da erheben wollen. Aber davon jetzt mal abgesehen, wie realistisch das alles ist, die Vermögensteuer. Bevor wir hier dann so weit sind mit der Vermögensteuer, mit dem parlamentarischen Verfahren, ist das Geld längst auf den Cayman Islands oder auf Jersey? Ist das wirklich eine Möglichkeit, in einem globalen Kapitalmarkt tatsächlich gerecht Steuern zu erheben?
Also es ist ja nicht so, dass wir die Vermögensteuer erfunden haben, sondern die gab es ja. Die gab es bis 1997 und das Bundesverfassungsgericht hat auch nie gesagt, die darf es nicht geben, sondern hat gesagt, die Berechnungsgrundlage ist eine falsche. Und es ist ja schon einfach die Frage, wenn wir sagen, wir brauchen deutlich mehr Geld für die Bildung, wir brauchen mehr Geld für Klimaschutz, für Soziales, für Kultur, wo soll das Geld herkommen? Und es kann doch nicht, also wir können ja nicht die Menschen, die sehr wenig haben, immer weiter belasten und die Menschen, die sehr viel Geld haben, einfach einfach dabei zuschauen, ja, wie das Geld immer mehr wird. Und das ist ja eben nicht so, dass man jetzt einfach ganz einfach irgendwie sein komplettes Kapital und seine kompletten Immobilien schon gar nicht jetzt einfach ins Ausland verlagern könnte. Und ich fände es nur gerecht, wenn wir eben hohe Vermögen, hohe Erbschaften endlich vernünftig besteuern. Und ich sage jetzt mal so, Sie haben ja die Zahl gerade genannt. Also ich meine, wenn Sie jetzt auch Zuschauende Sorgen machen sollten, dann die erste Million lassen wir ja jedem, ne? Und wenn ich das so sage, dann merken Sie doch schon, um wen geht es denn hier? Wer hat denn überhaupt eine Million? Also wenn Sie mehr als 800.000 Euro besitzen, dann gehören Sie doch schon zu den reichsten 5% in diesem Land. Und ab einer Million Euro, das ist der Freibetrag, und da reden wir bei einem Ehepaar und bei einem Ehepaar mit zwei Kindern schon über 2 und 2,5 Millionen. Welche Familie hat das? 1% pro Jahr. Also meine Güte, das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Wir diskutieren, ob wir Menschen, die so wenig haben, dass sie sich so einschränken müssen, noch was wegnehmen. Ja, wo Sie natürlich vollkommen recht haben, das wird vom Bundesverfassungsgericht scheitern. Deswegen ist es ja auch nur eine Debatte, die die Stimmung vergiftet, ja, und Ressentiments gegen Menschen im Bürgergeldbezug schürt. Sie wissen ja ganz genau,
also wie können Sie den Reformbedarf ignorieren?
Bei den Armen immer kürzen zu wollen. Ich habe da jede Menge Reformbedarf. Wir können gerne Reformbedarf über Reformbedarf reden. Aber Sie wissen ja auch ganz genau, dass da überhaupt nichts zu holen ist. Und dass Sie keine 5 Milliarden dort...
Natürlich, wir haben nicht wie Sie den Eindruck, man kann da gar nichts ändern.
Ich habe nicht gesagt, dass man nichts ändern kann.
Es geht allein darum, Menschen in Arbeit zu bringen.
Ich habe Ihnen gerade schon Beispiele gemacht. Gehen Sie vor gegen auch zum Beispiel Mindestlohnbetrug. Auch das haben wir. Wir haben den gesetzlichen Mindestlohn. Der wird immer wieder auch unterlaufen. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Union an der Stelle mal sagen würde, das ist sozial, das ist Missbrauch. Dagegen gehen wir vor. Die Frage von Steuerbetrug, ja, wo wir über dreistellige Milliardenbeträge reden. Also ich weiß nicht, aber da redet die CDU nicht davon.
Doch, steht
das
auch
ist
im Koalitionsvertrag, dass
ja,
wir den Kampf
gut.
gegen Steuerbetrug noch mal verstärken werden.
Das ist schön, dass es da steht. Aber warum diskutieren Sie denn darüber nicht? Warum diskutieren Sie nicht über reiche Steuerhinterzieher, die ihr Geld ins Ausland bringen?
Ja, weil wir nicht so...
Und
weil
warum
wir nicht
reden
so
Sie?
Debatten führen, wie Sie es tun.
Sie,
nein,
Sie
stellen
führen
ja nur
Debatte,
populistisch irgendwelche
Sie
Thesen im Raum. Jetzt will ich Ihnen mal konkret sagen.
Auf dem Rücken der
eine
Armsten
Million.
In dieser Gesellschaft.
Sie
und das
sagen,
halte ich wirklich mit Verlaub, das halte ich für eine Schweinerei,
nein,
diese ganze Debatte,
die
Sie führen.
Überhaupt nicht. Wir führen die Debatte über den notwendigen Reformbedarf. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, jeder, der eine Million Vermögen hat, den wollen wir mit einer Vermögensteuer belasten. Ich komme aus einer Region, wo die Immobilienpreise hoch sind, wo auch ein Grundstück, das ein Landwirt hat, wahrscheinlich mehr Wert hat als in anderen Gegenden. Da sind wir sehr schnell bei vielen, die ein Immobilienvermögen von mehr als einer Million haben, ohne dass man die als reich ansehen würde. Und wenn Sie denen jedes Jahr 1% wegnehmen wollen, den zusätzlich damit belasten, dann wird es irgendwann schwierig, so einen Betrieb weiterzuführen. Oder wenn Sie gegen die Milliardäre wettern. Es gibt viele Familienunternehmen, die zu den Milliardären gehören, die aber sehr wohl ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, die hier Arbeitsplätze geschaffen haben, die hier was aufgebaut haben, wo viele Menschen davon profitieren. Auch über die reden Sie so pauschal, dass man diesen Superreichen alles wegnehmen
wir haben
muss.
Ja hier
das sind keine konstruktiven
ja,
Ansätze.
Alles wegnehmen und moderate Besteuerung, da ist ja schon der Unterschied.
In der nächsten Woche sind Bundestag, ist wieder Bundestagssitzung mit vielen Debatten, da werden wir auch vieles wieder hören. Wir haben ja optisch auch die beiden Abgeordneten eingehegt, Experten und Journalisten. In dem Zusammenhang geht es ja auch um das Thema Spitzensteuersatz. Der war ja mal schon unter Helmut Kohl bei 56% gelegen. Heute ist er bei 42 bzw. 45% in der Reichensteuer. Ist das ein Thema, das, mit dem man zum Beispiel auch die Entlastung der unteren und mittleren Einkommensklassen vornehmen könnte, die ja im Koalitionsvertrag für die zweite Hälfte der Legislaturperiode versprochen worden ist?
Also der berühmte Spitzensteuersatz ist deutlich niedriger, als er mal war. Er greift natürlich nur mittlerweile auch deutlich früher, als er mal vor 20 oder 30 Jahren gegriffen hat. Ne? Also der berühmte Facharbeiter, der irgendwie bei VW am Band arbeitet, der gut verdient, der bezahlt für einige Euros eben schon den Spitzensteuersatz, wo man sich fragen kann, ob das richtig ist. Kurz zur Reichensteuer. Es ist ja so, Sie können dafür für demokratische Mehrheiten werben. Bisher sehe ich nicht, dass es diese demokratischen Mehrheiten gibt für eine Wiedereinführung der Reichensteuer. Das eine. Und wir haben ja gerade vor ein oder zwei Jahren musste die Bundesregierung die Grundsteuer reformieren. Das war ein Riesenchaos und das wäre ja nur ein kleiner Ausschnitt einer Vermögenssteuer. Wenn man das jedes Jahr machen wollte und dann noch irgendwie Bilder, Schmuck und was weiß ich nicht alles noch mit dazu nimmt, gute Reise, ich würde es lassen. Man kann es wirklich, glaube ich, einfach mal. Ich finde, man könnte, auch die Union, könnte beispielsweise über eine Reform der Erbschaftssteuer ein bisschen offener nachdenken. Wenn man zum Beispiel sagt, man senkt wirklich kräftig die Einkommensteuer, und zwar für breite Teile der Gesellschaft, und finanziert das durch eine etwas höhere Erbschaftssteuer, meinetwegen, würde ich sagen, würde einer Leistungsgesellschaft gut zu Gesicht stehen. Aber diese Debatte wird halt irgendwie auch nicht ordentlich
geführt. Wenn Sie in Westdeutschland wahrscheinlich in Ihren Wahlkreisen auch Probleme haben mit so einer Forderung. Jetzt gibt es ja auch eine umgekehrte Forderung. Es gibt ja in der Stadt Frankfurt am Main zwei bedeutende Zeitungen, Ihre und die FAZ. In der FAZ war vorgestern zu lesen, ein Vorschlag, 10% pauschal auf Erbschaften und keine einzige Ausnahme.
Gibt seit 15 Jahren den Vorschlag.
Ja, genau. Das ist so, das kommen wir jetzt langsam wieder, das hatte ich mir kürzlich auch gedacht, wir kommen jetzt langsam wieder in Richtung Bierdeckelträume, so dass das alles etwas einfacher wird. Ja, ich meine, es gibt viele Dinge jenseits des Bürgergeldes, die man diskutieren könnte und die es wert wären, diskutiert zu werden, gerade auch unter dem Aspekt der Gerechtigkeit. Und ich glaube auch, Reichensteuer ist es ja, das ist die Bürgergelddebatte der Linken, wenn man es jetzt mal so ein bisschen pauschal sagen will, wobei man, ja, das eine vielleicht nicht so stimmt wie das andere, aber Tatsache ist doch, wenn man jetzt an die Erbschaften, also wenn man sich die Erbschaftssteuer anschaut, das ist doch was, wo man beispielsweise, wenn es ein Gerechtigkeitsempfinden gibt, und das, Sie sagen ja, dass Sie diese Diskussion führen, weil die Leute da so ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Da würde ich dann schon mal sagen, also das Gerechtigkeitsempfinden geht dann schon auch in die Richtung, wenn man, wenn Arbeit, wie Sie es ja auch gesagt haben, viel mehr besteuert wird als Vermögen. Das ist ja auch so eine Frage, wo man sagt, okay, die das Vermögen haben, finden das natürlich gerecht, als die zur Arbeit gehen. Und die immer viel zitierten im Wahlkampf, so strapazierten Leute, die morgens aufstehen, sich um ihre Kinder kümmern, hart arbeiten. Und das sind dann alles nicht die Gutverdiener, die gemeint sind, für die man dann sorgen will. Aber ich hätte noch mal einen anderen Vorschlag. Ich glaube, ich habe das hier sogar schon mal gesagt. Ehegattensplitting, das wird überhaupt nicht diskutiert. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Frauen in die Teilzeitfalle, wozu? Also das sind 20 Milliarden im Jahr, glaube ich. Also ich sage jetzt nicht, dass es von einem Tag auf den anderen weggeht, aber es geht noch nicht mal in die Richtung. Warum sollen denn die Steuerzahler, warum sollen die das dann subventionieren, die Hausfrauen-Ehe, die komplett an allen anderen sozialen Systemen vorbeigeht. Bei jeder Scheidung steht die Frau da und sagt, da habe ich aufs falsche Pferd gesetzt. Also allein das geht ja schon in die falsche Richtung. Aber da, in die Richtung, wird überhaupt nicht diskutiert, weil man sich einfach natürlich lieber mit Bürgergeldempfängern anlegt, die keine Lobby haben, als mit Beamten, die vielleicht in eine Rentenversicherung einzahlen sollen oder wo ein bisschen mehr Effektivität sein soll oder eben auch mit Gutverdienern oder mit Leuten, die ein Vermögen zu vererben haben. Das sind natürlich alles sehr viel stärkere Gegner. Und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen meine Vermutung, dass man sich damit nicht so gerne anlegen will.
Also will ich Ihnen nochmal widersprechen. Wir diskutieren nicht nur über das Bürgergeld. Wir diskutieren über alle Aspekte unseres Sozialstaates, wo Reformbedarf besteht. Und wir sind fürs Ehegattensplitting, weil das wichtig ist für sehr viele Familien. Da gehen Sie so locker drüber hinweg. Also das ist eine wichtige Maßnahme für Familien. Deswegen halten wir das für richtig. Wir lehnen eine Debatte über Steuererhöhungen auch aus anderen Gründen ab. Wir sind ohnehin Hochsteuerland. Also wenn hier der Eindruck erweckt wird, hier wird ja keiner Steuern zahlen müssen, der viel zur Verfügung hat. Wir sind Hochsteuerland und wir haben jetzt Rekordschulden vereinbart. Wir haben Rekordsteuereinnahmen und dann passt es doch nicht dazu, auch noch die Steuern zu erhöhen. Also da haben wir ein anderes Verständnis, das haben wir auch im Koalitionsvertrag so ja vereinbaren können, dass wir die Wirtschaft in Schwung bringen wollen, dass wir überall ansetzen, wo es Einsparpotenzial und Bedarf gibt, zum Beispiel auch bei den Bundesministerien, bei den Bundesbehörden, dass wir dort Stellen einsparen. Jetzt laufen die Haushaltsberatungen in der übernächsten Sitzungswoche und da ist unsere Erwartung an die Haushaltsausschussmitglieder, dass sie sich jeden einzelnen Tag genau anschauen, wo kann man Einsparungen erzielen. Also es gilt für alle Bereiche dieses Bundeshaushalts, weil wir einfach über unsere Verhältnisse leben. Es wird nicht so weitergehen, dass Kommunen, Länder und Bund weiter so viele Schulden machen. Wir sehen gerade in Frankreich, wozu es führen kann, wenn dann auch politisch es nicht mehr möglich ist, notwendige Reformen zu machen. Wir haben jetzt ein großes Schuldenpaket vereinbart, ist uns nicht einfach gefallen, aber wir versuchen jetzt, das so umzusetzen, dass es wirklich dann auch verantwortungsvoll gemacht wird im Sinne der kommenden Generation. Aber wir müssen schon darauf achten, dass wir hier als Wirtschaftsstandort stark werden können, der genügend Arbeitsplätze hat, dass wir die Reformen machen, die jetzt nötig sind.
Aber man kann das auch nicht so stehen lassen, dass Deutschland einfach Hochsteuerland sei. Also man muss sich ja auch die Steuerverteilung anschauen und wer zahlt die Steuern. Und bei dem Anteil an vermögensbezogenen Steuern ist Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union, auch im internationalen Vergleich, ist das wirklich, liegt Deutschland recht weit hinten. Und Sie haben jetzt gerade beschlossen, die Körperschaftssteuer zu senken um 5% ab 2028. Das sind Milliardengeschenke für Unternehmen. Den werfen Sie Milliarden hinterher, um dann zu diskutieren, wo man jetzt irgendwie bei denen, die wenig haben, wo man Geld
kürzen kann. Soll aber die Wirtschaft stärken.
Und, dass Steuererleichterung die Wirtschaft stärkt, also dafür fehlt der empirische Beleg ja auch seit einigen Jahrzehnten. Also was doch notwendig ist, wenn man die Wirtschaft stärken will. Ja, aber das ist doch, also der Punkt ist doch, wenn man die Wirtschaft stärken will, dann braucht man Investitionen. Ja, da machen sie jetzt ein bisschen was. Mal gucken, dass das auch, wann das dann auch ankommt. Da muss man die Investitionen nach oben bringen, aber es ist doch nicht von
günstige Energiepreise machen wir auch.
Günstige Energiepreise, ja gut, so richtig was auf den Weg gebracht haben sie da noch nicht. Ich meine jetzt auch die Strom, auch beim Bereich der Stromsteuer, auch da wird das ja nur ausgewählten, wird das ja auch nur für sehr ausgewählte Gruppen gesenkt. Aber es ist eben einfach nicht so, dass man sagen kann, Deutschland ist Hochsteuerland. Der große Anteil der Steuern stammt aus den Umsatzsteuern. Arbeit wird sehr stark besteuert, aber zum Beispiel Erbschaften überhaupt nicht. Und von den Milliardenvermögen, wo Sie jetzt gesprochen haben, die hat sich ja nur überhaupt, also die hat sich ja keiner erarbeitet. Die Menschen haben geerbt, andere Menschen haben für dieses Vermögen gearbeitet. Und dass man diese gigantischen Vermögen nicht stärker besteuert, das kann man niemandem erklären.
Gut, aber wir haben ja gerade schon.
Da gibt es übrigens auch gesellschaftliche Mehrheiten
dafür. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Frau Dankbar hat ja gerade die Vermutung geäußert, die Politik möchte sich nicht mit den Reichen anlegen. Ganz bestimmt nicht mit der Gesamtbevölkerung möchte sich die Politik anlegen, am allerwenigsten wahrscheinlich. Damit biegen wir in das Thema Rente, Kranken- und Pflegeversicherung ein. Da ist auch am meisten zu holen oder zu sparen. Und da gibt es auch die größten Widerstände. Herr Herder, jetzt hat bei dem dringenden Bedarf, an der Rente etwas zu machen, auch bei der Krankenversicherung, fangen wir vielleicht mit der Rente an. Hat die Regierung jetzt den Weg gewählt, den schon Vorgängerregierungen gewählt haben, eine Kommission einzuberufen, die möglicherweise das gleiche Ergebnis hat wie eine Rentenkommission, die ihren Bericht, glaube ich, 2020 vorgelegt hat. Da steht nichts Neues drin, aber Papierindustrie freut sich. Was ist da eigentlich aus Ihrer Sicht zu erwarten? Das wäre ja wirklich Mut zu Reformen, weil da, Umfragen zitierend, viele gar nichts davon halten, von Rentenreformen wie zum Beispiel höherem Renteneintrittsalter.
Also sagen wir mal so, wenn Friedrich Merz noch in der Opposition wäre, glaube ich nicht, dass er diese Art von Verschieberitis dem Kanzler gleichen Namens durchgehen lassen würde, ehrlich gestanden. Ja, also das ist schon natürlich, das glaube ich, weiß auch jeder. Und wenn Herr Bilger dann offen reden würde, würde er es wahrscheinlich sogar zugeben. Dass es jeder weiß, dass in der Rente was passieren muss. Und keiner braucht eine Kommission, die 2026 eingesetzt und 2027 Ergebnisse liefert, um zu sagen, dass sich das Verhältnis von Einzahlern und Rentnern jetzt gerade so in den nächsten 5 bis 10 Jahren so verändern wird, dass wir an einer Reform nicht umhinkommen. So. Aber die Koalitionsverhandlungen sind noch nicht lange her. Es wurde noch mal die Mütterrente erhöht, zum Beispiel. Es wird nicht an der abschlagsfreien Rente ab 63 gerüttelt. Und das wären aus meiner Sicht die ersten Schritte. Bevor wir über irgendwie Rente mit 68 oder 69 reden, wären das aus meiner Sicht die ersten Schritte, sozusagen letztlich back to the roots, wenn man so ein bisschen sagen möchte, zu einem normalen Rentensystem mit normalen Abschlägen. Und damit wäre schon mal viel gewonnen. Und natürlich auch, Stichwort Rentenniveau, auch das, glaube ich, wissen viele nicht. Und das heißt, das Rentenniveau darf nicht sinken. Das heißt ja nicht, dass die Renten sinken. Die dürfen in diesem Land gar nicht sinken. Es würde nur bedeuten, dass die Renten nicht mehr so stark steigen würden wie die Löhne. So.
Und wie die Preise.
Und bei einer immer kleineren sozusagen Basis von Leuten, die diese Renten bezahlen, werden wir, glaube ich, da nicht drum hinkommen. So. Das ist schmerzhaft und irgendwie da beneide ich die Politik auch nicht drum. Aber das wurde jetzt, die letzte Rentenreform war von Franz Müntefering.
So, Freiheit vor dem Volk?
Ich glaube schon, ja. Also, mit Recht, weil man muss sich ja nur mal die Demografie angucken und gucken, wer die meisten sind, die wählen. Das sind natürlich die Älteren, ist ja ganz klar. Und das ist ja auch nicht der erste Wahlgang. Ich habe schon zig, ich habe Artikel geschrieben, ich habe Artikel gelesen zu dem Thema, dass natürlich immer, also dass da nicht dran gerüttelt wird. Jeder Wahlkampf verspricht dann immer nur, dass die Rente sicher ist, dass die Rente sicher bleibt und so. Und ich denke auch, bin auch der Meinung, dass man da Dinge ändern muss und das wird auch unangenehm sein. Aber ehrlich gesagt, wenn man sieht, da muss man aber auch mal mit dem berühmten Pragmatismus rangehen und gucken, dass wirklich, ich glaube, eine Minderheit geht mit der Altersgrenze in Rente, sondern die Mehrheit geht vorher in Rente. Und es ist dann aber auch nicht immer, dem gönne ich das, weiß Gott, aber das ist nicht immer der Dachdecker, so viele haben wir gar nicht mehr in dem Land, sondern das sind, da gab es jetzt kürzlich auch nochmal eine Studie, sind schon die Leute, die auch aus Büroberufen gehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Büroberufe nicht anstrengend sind oder so, aber das sind, finde ich, schon eine Geschichte, wo man sagen muss, wenn das geht nicht mehr so abschlagsfrei. Das mit 63 schleicht sich jetzt ja auch aus, also das ist jetzt auch nicht mehr das Problem. Aber das grundsätzliche Problem ist, dass die Leute natürlich, ich sehe das in meinem eigenen Bekanntenkreis, dass die Frage ist, will ich eher gehen oder nicht. Das, finde ich, sollte man den Leuten überlassen, aber es muss dann halt nicht von der Rente finanziert werden, sondern es muss dann selber finanziert werden oder anders oder mischfinanziert werden.
Herr Bilger, Sie würden ja gern wollen, aber Sie sind ja, wir haben es mehrfach festgestellt heute, mit der SPD in einer Regierungskoalition. Haben Sie da eine Idee, wie man da die Kuh vom Eis kriegt?
Ja, also ich will auch gar nicht hier in der öffentlichen Sendung so tun, als wäre da überhaupt kein Problem, sondern natürlich ist es echt eine Riesenherausforderung. Der Zuschuss aus dem Haushalt in unsere Rentenversicherung steigt immer mehr an. Und wenn wir dann über 130 Milliarden Euro reden, gleichzeitig die Zinslasten höher werden bei 60 Milliarden Euro, beim Haushalt von 500 Milliarden, dann sind die Spielräume für die Zukunft irgendwann sehr eingeschränkt. Also gibt es einen Handlungsbedarf. Jetzt in den Koalitionsverhandlungen war etwas möglich im Bereich der Rentenpolitik. Uns war es sehr wichtig, die Aktivrente zu machen, wo wir uns wirklich was erhoffen.
Kurz erklären, also das sind diejenigen, die in Rente gehen, aber weiterarbeiten und bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei verdienen dürfen.
Genau, und das hat jetzt natürlich nicht direkt den positiven Effekt aufs Rentensystem, aber es sollte dazu beitragen, dass unsere Wirtschaft in Schwung kommt.
Reißt auch noch ein Loch in die Staatskasse, weil dann gibt es da weniger Steuereinnahmen.
Ja, ich glaube, die Rechnung geht auf, weil wenn diese Menschen länger arbeiten, auch dadurch entsteht neue Wirtschaftskraft, auch dadurch entstehen neue Steuereinnahmen. Aber zugegebenermaßen nichts, was jetzt das Rentensystem direkt entlastet. Der SPD war andere Punkte wichtig, Aktivrente auf der CDU-Seite, auch klar die Mütterrente. Und SPD war vor allem wichtig, das Rentenniveau zu halten. Und dann gibt es viele, viele weitere Themen, wo es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und die sollen in der Rentenkommission diskutiert werden. Und wenn Sie sagen, wie kriegt man die Kuh vom Eis? Ich glaube, wir brauchen Offenheit in dieser Rentenkommission. Das sage ich auch an meine eigene Fraktion. Offenheit dann auch für Ideen, die von der anderen Seite kommen. Genauso wie es eben von der SPD-Seite da auch erwartet, dass Offenheit gibt für unsere Ideen. Und dann kann die Kommission unter Beweis stellen, dass es nicht nur ums Verschieben in Kommission geht, sondern tatsächlich gute konstruktive.
Aber da muss die Koalition dann auch mitmachen und das dann auch annehmen und möglicherweise umsetzen. Und dann wird es ja auch schwierig. Von Ihrer Seite ist ja bei den Renten, also jetzt zunächst mal vielleicht noch einen Schritt davor, Bärbel Bas hat angekündigt, die Beitragsbemessungsgrenze wird jetzt wieder erhöht, sodass also die Gutverdiener mehr in die Rente einbezahlen müssen, 1.800 Euro im Jahr. Gemeinsam natürlich mit ihren Arbeitgebern. Das heißt aber, dass da die Rentenansprüche dann natürlich auch steigen. Genauso ist es ja bei der Forderung, die Sie, glaube ich, auch vertreten, dass Beamte und Selbstständige einzahlen sollen. Können die machen, gibt es mehr Kohle in der Kasse, aber damit aber auch mehr Ansprüche. Das heißt, irgendwie beißt sich die Katze dann doch in den Schwanz.
Ja, nicht ganz. Also erstmal ist es natürlich sinnvoll, dass alle in eine gemeinsame Rentenkasse einzahlen, zum Beispiel auch wir Abgeordnete. Wir zahlen ja auch nicht ein und es gibt schon die Möglichkeiten und wir haben dazu auch ein verfassungsrechtliches Gutachten gemacht. Selbstverständlich ist es erstmal so, dass wenn man mehr einzahlt, man auch mehr rausbekommt. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, auch ab einer gewissen Grenze, trotz Äquivalenzprinzip, auch die Renten abzuflachen, also wirklich um eine Gerechtigkeitslücke zu schließen und dass man unten die ganz kleinen Renten, da reden wir auch gerade über viele Frauen, die in die Altersarmut rutschen, dass wir die erhöhen müssen, damit die Menschen nicht in Armut leben im Alter und dass man eben bei ganz, ganz hohen Rentenansprüchen, die entstünden, wenn eben alle in die gesetzliche Rente einzahlen, das dann eben auch abflachen kann. Also die Möglichkeiten gibt es ja und wir können ja auch in die Nachbarländer schauen, dass es dort sehr viel gerechter zugeht bei der Rente, dass dort die Renten höher sind im Durchschnitt und da kann man ja auch eine gewisse Offenheit entgegenbringen. Ich finde, die ganze Debatte um das Renteneintrittsalter ist eine völlige Ablenkungsdebatte, weil im Kern geht es ja nicht darum, dass die Menschen länger arbeiten, sondern die Menschen gehen dann in Rente, in der Regel, wenn sie nicht mehr können und sie haben dann höhere Abschläge. Es sind Rentenkürzungen und es ist nicht nur der Dachdecker. Es sind die Pflegekräfte, es sind die Erzieherinnen und Erzieher, es sind Busfahrer, es sind die Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, ja, die einfach nicht bis 65, schon gar nicht bis 67 oder noch länger in körperlich anstrengenden Berufen arbeiten können, die Paketboten. Ja. Also es gibt so viele Berufsgruppen, wo das überhaupt nicht möglich ist. Die durchschnittliche Pflegekräfte geht mit 61 Jahren in Rente. Das wird sie auch tun, wenn wir das Renteneintrittsalter auf 70 erhöhen. Nur dann wird sie eine Rentenkürzung hinnehmen müssen. Und deswegen ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters vollkommen falsch, sondern wir müssen die Rentenversicherung auf breitere Füße stellen, wir müssen sie solidarischer gestalten und wir sollten aufhören, die ganze Teilprivatisierung der Rente, wo auch Milliarden reingeflossen sind, was ein schwerer Fehler war, dort, sondern das Geld muss in die gesetzliche Rente fließen und da müssen wir die Grundlage verbreiten. Herr Hertha, bei der Krankenversicherung übrigens auch.
Ja, da komme ich gleich noch, wenn wir noch die Zeit haben. Herr Hertha hat den Kopf gerade etwas gewogen, was Sie gesagt haben, nach dem, was Frau Wissler gerade sagte.
Naja, ich finde, dass die Rente hat ein absolutes Gerechtigkeitsproblem, aber das, was ich immer sehe, ist, dass es gibt ja auch die sogenannte Grundsicherung im Alter. Also wenn man jetzt beispielsweise, sehr theoretischer Fall, aber vielleicht nie einbezahlt hat. So, und auch dann gibt es ein gewisses Sicherungsniveau, Grundsicherung im Alter plus auch Miete. Da muss man einige Jahrzehnte durchschnittlich verdient haben, also ordentlich verdient haben, um mit seinen Rentenansprüchen das zu erwirtschaften, was andere theoretisch garantiert bekommen. Wenn man das System heute, und das ist, finde ich, auch ein absolutes Gerechtigkeitsproblem, wenn man das System heute neu aufstellen würde, würde man es, glaube ich, anders machen. Sie haben ein paar ausländische Beispiele angesprochen. Man würde wahrscheinlich eben mit so einer Sockelrente arbeiten, dann mit, was man mit Beiträgen arbeitet und natürlich auch mit einer privaten Kapitalvorsorge. Man kann sich nicht immer darüber aufregen, dass die Reichen immer reicher werden und dann nicht das machen, was die Reichen tun, nämlich zum Beispiel in Aktien investieren oder sich Immobilienerwerb ermöglichen. Ja,
das ist für die Teilzeitverkäufer halt ein bisschen schwierig, in Immobilien zu investieren.
Nein, aber also eine Aktienrente, wo ich theoretisch mit 10 Euro oder so im Monat anfangen kann, das kann mir keiner erzählen, dass das nicht jeder kann. Und das kann man staatlich organisieren, da muss sich keiner selbst drum kümmern. Andere Länder machen es vor, alle skandinavischen Länder, die nun wirklich keine neoliberalen, irgendwie kalten Gesellschaften sind, da können wir es uns abgucken, kopieren, machen wir nicht.
Ja, deswegen haben wir aber auch die Frühstartrente vereinbart, wenn ich das noch anmerken darf, die ja das Ziel hat, bei jedem Kind ab 6 Jahren dann ein Kapital aufzubauen und damit ja auch vielleicht ein Signal zu setzen, dass es eben auch wichtig ist, auch privat vorzusorgen und auch das ist noch ein wichtiger Punkt, den wir ja auch mit der SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
Wir sind ganz kurz vor Ende der Sendung. Eine Sache würde mich noch interessieren. Glauben Sie denn, dass, wir haben gesagt, die Rentenkommission muss jetzt was passieren. Was machen Sie denn mit der Krankenversicherung? Die pfeift ja aus dem allerletzten Loch. Ganz kurz, glauben Sie, dass Sie das auch hinkriegen werden?
Sie sind aber gemein heute.
Das eine Problem nicht gelöst.
Sie können ja, ich kann ja noch gemeiner sein und sagen, was machen Sie, wenn Sie Ihren Wahlkreisbewohnern sagen müssen, dass 3 Krankenhäuser geschlossen werden müssen, um die Gesundheit zu finanzieren.
Gut, da kann ich sagen, als Baden-Württemberg, wir haben die Hausaufgaben schon gemacht. In meinem Wahlkreis sind schon Krankenhäuser geschlossen worden. Es funktioniert trotzdem auch weiterhin. Also klar, die Strukturreformen gehören dazu. Wir haben im Wahlkampf nicht so viel über Gesundheit und Pflege diskutiert. Mhm. Vielleicht auch, weil es nicht so einfach ist, die Konzepte vorzulegen, die gleich alles besser machen. Also auch um diese Themen müssen wir uns kümmern. Wir haben jetzt mal vereinbart, dass die Beiträge nicht steigen sollen. Weil wir nicht die Ersparnis, die wir hinbekommen, um unsere Wirtschaft wieder zu stärken, auf der anderen Seite gleich wieder zunichte machen wollen mit höheren Beiträgen. Aber die Reformdebatten auch für das Gesundheitssystem
und Pflege müssen wir führen. Ich habe den Verdacht, dass Sie das nicht gemacht haben, weil ja von dem Zustand in der Kranken- und Pflegeversicherung noch viel mehr Menschen betroffen sind als Rente. Rente beziehen ja nur einen Teil der Menschen, aber da sind ja nahezu alle Menschen betroffen.
Wenn man die Bürgerversicherung einführen würde, also alle zahlen ein, die gesetzliche Krankenkasse, dann könnte man die Beiträge sogar senken.
Nach dem Bürgergeld jetzt die Bürgerversicherung, das schaffen wir selbst bei komprimierter Diskussion nicht mehr. Wir sind nämlich tatsächlich jetzt am Ende der Sendung. Das wird aber weiterhin auch unser Thema hier an der Phoenix. Ich bedanke mich bei Janine Wissler, bei Steffen Bilger, bei Christine Dankbar und bei Max Hertha. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: Risse im Fundament. Gerät die Europäische Union ins Wanken. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird morgen eine sogenannte Regierungserklärung vor dem EU-Parlament in Brüssel halten. Das nennt sich inzwischen da auch State of the Union. Da geht es um viele wichtige Dinge, die uns auch unmittelbar betreffen. Aktuell ist bei Phoenix der Tag, moderiert von Thomas Bade, und darin unter anderem der Besuch des Bundeskanzlers bei der Internationalen Automobilausstellung in München. Auch ein wichtiges Thema. Bleiben Sie bei uns.